Susan and Tony have very effectively demonstrated
how Susie und Tony haben deutlich gemacht, welche Konkurrenz besteht zwischen den Rechten des Individuums und der Gesellschaft. Jetzt ist es so, dass mein Recht auf Rede Ihr Recht auf Essen und Trinken beeinträchtigt, und ich werde mich kurz fassen. Ich beginne mit einer Geschichte von zwei Allergien, und das Dokument, was ich betrachten möchte, scheint harmlos. Es ist ein Evaluierungsbericht, das heißt, das Dokument ist nicht so was Großartiges wie das, was Tony gezeigt hat, und dennoch ist es auf Relevanz. Es ist ein Dokument der Universität Iowa und es stammt aus einem Bericht, der erstellt wurde nach einer Evaluierung an der Universität von Iowa, wo sich ungefähr 30 Beschäftigte beklagten, dass sie, nachdem sie mit bestimmten Büchern umgehen mussten, sie einige Beschwerden hatten. Juckreiz, Husten, Ausschlag, Sinus, Atemnot und so weiter. Und es war nicht das erste Mal, dass eine solche Studie erstellt wurde, denn es hatte 1974 ähnliche Beschwerden gegeben. Und es waren jetzt wiederum Klagen angesichts von Büchern aus Indien. Das Problem war, dass viele sagten, dass möglicherweise diese Bücher irgendwie mit Pestiziden in Berührung gekommen wären und deswegen diese Allergien ausgelöst worden wären. Manche sagten zum Beispiel, es gäbe einen ganz spezifischen Geruch bei diesen Büchern, einzigartig, aber schwer zu beschreiben. Andere sagten, die Bücher würden modrig riechen, und wieder andere sagten, sie hätten das Gefühl, sie hätten schmutzige Hände, nachdem sie die Bücher in der Hand hielten. Die Frage ist natürlich, wie kamen überhaupt diese Bibliothekare in Berührung mit den Büchern aus Indien? Jedes Jahr erhielt die Universität von Iowa ungefähr 3.600 Bücher aus Indien. Und im Bericht hieß es dann, es sei nicht klar, woher die Beschwerden der Angestellten kämen. Allerdings handelte es sich nicht um Pestizidrückstände, und insofern wurden ein paar Empfehlungen veröffentlicht: Arbeitsplatz sauber halten, Hände waschen, regelmäßig Hände waschen, Handschuhe tragen und so weiter. Und es gab eine Schlussfolgerung, die zumindest sich auf das Niesen bezog, denn es gäbe hier Jute, die in den Buchbindungen eine Rolle spielte. Also es ist ja eine Pflanze, eine Faserpflanze, Jute, und diese findet Anwendung oder Verwendung bei der Produktion von Bindungen für Bücher. Natürlich wurde hier quasi detektivisch geforscht, was natürlich nicht überrascht angesichts der Vielzahl von Büchern über Sherlock Holmes und andere. Hier gibt es also die traditionellen Detektivgeschichten über Leute, die zurückkommen aus den Kolonien und dann irgendwelche Krankheiten haben, die keiner genau kennt. Das ist ein sehr stark rassenkonstruierter Topos. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt. Hier sehen Sie ein Bild von Parthenium hysteroporus. Und das ist eines der 7 verheerendsten Gräser der Welt. Das wächst überall in Indien, wächst wild und ist eine riesige Gefahr für die Landwirtschaft, weil komplette Weiden und Wiesen davon übersät sind und damit die Produktion von Futter enorm beeinträchtigt wird. Diese Pflanze kann fast 2 Meter hoch werden, und jede Pflanze kann bis zu 10.000 Samen produzieren. In Indien nennt man diese Pflanze auch Kongressgras oder Congressgras, und es gibt 2 Erklärungen für diese Bezeichnung. Einmal eine Erklärung, die zurückgeht auf das Aussehen der Pflanze, die nämlich eine Blüte hat, die so ein wenig quadratisch ist und insofern die Leute daran erinnert, wie die Hüte aussehen, die die Mitglieder der Kongresspartei tragen. Dann gibt es aber eine zweite Erklärung, nämlich Kongressweizen, der im Rahmen eines PL480-Programms nach Indien kam. Hier wird also eine Verbindung hergestellt zwischen den niesenden Bibliothekaren in Iowa und der allergischen Reaktion auf indische Jute. Wie ist es nun mit der Verbindung? Die Pflanze kam in den 1950er Jahren nach Indien mit Weizen. Weizen, der im Rahmen eines Lebensmittelhilfsprogramms ins Land importiert wurde. Es war nämlich so gewesen, dass am 10. Juli 1954, und hier habe ich intensiv geforscht, Dwight D. Eisenhower das Public Law 480 unterzeichnete und das Office of Food for Peace schuf. Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Bedarf an einem Markt oder Märkten für den Weizenüberschuss, den die USA produziert hatten. Und es war so gewesen, dass die Lebensmittel sozusagen die wichtigste Ressource waren im Kampf des Kalten Krieges. Denn das war ja die Zeit des Kalten Krieges. Und PL 480 wurde so ganz schnell zum wichtigsten Mechanismus für die nicht-militärische Hilfe. In Asien kämpfte man also den Kalten Krieg über entweder Entwicklung oder über Lebensmittel. Denn Asien, vor allen Dingen ein Land wie Indien, wurde gesehen als eine Region, in der es eine Demokratie gab und in der keine deutliche Sympathie für das russische Entwicklungsmodell zu erkennen war. Und insofern initiierte man in den USA ein eigenes Entwicklungshilfeprogramm. Nick Collister schreibt in seinem Buch The Hungry World, wie die Lebensmittelpolitik im ideologischen Krieg des Kalten Krieges eine Rolle spielt. Und er sagt, dass John F. Kennedy ganz klar erkannte, welche symbolische Bedeutung Indien hatte, aufgrund der Tatsache, dass man dort möglicherweise geneigt sei, das russische Entwicklungsmodell zu übernehmen, sollte etwas gemacht werden mit Blick auf die Not, die im Land herrschte. Und insofern argumentierte er für die Festlegung auf Indien als eine Art ideologisches Schlachtfeld und gleichzeitig eine Weltmacht mit einem eigenen Weltpublikum, einem World Audience. Was brauchte man in Indien nach der Teilung Indiens? War es so gewesen, dass ein Großteil der wichtigsten Weizenanbaugebiete Indiens in West-Punjab an Pakistan übergingen. Und darüber hinaus gab es 3 Jahre massiver Monsunregen. Das Ganze führte zu Hungersnöten und zu einer Nahrungsmittelkrise in Indien. Indien hatte aber nicht genug Devisen, um Lebensmittel zu kaufen. Also selbst wenn es sie gegeben hätte, hätte man das Geld nicht gehabt. Es gab dann Kredite an Indien, 190 Millionen Dollar umfassten die, und aus der indischen Perspektive stellte sich das dann so dar, dass Geld zur Verfügung war, um Weizen aus den USA zu kaufen. Wobei klar war, dass dieses Geld im Land bleiben würde, beziehungsweise hinterlegt werden würde auf Konten in den USA. Nehru und sein Chefplaner Mahala Nobis wollten gleichzeitig im Land sehr schnell die Schwerindustrie aufbauen, wollten also Maschinen produzieren, Stahl, Elektrizität, Chemikalien, Bergbauwaren, die Bereiche, auf die sie sich konzentrierten. Und da es der Kalte Krieg war, war das auch die Zeit, in der die Area Studies entwickelt wurden. Sie erinnern sich vielleicht, in den 1950er Jahren wurde sehr viel Geld an die Universitäten gegeben, um Studien durchzuführen, wie eben zum Beispiel diese Area Studies und die strategischen Studien. Die Universitäten gaben also Geld, um entsprechende Fakultäten aufzubauen, und generierten Ressourcen. Dazu gehörten Bibliotheken. Allerdings war das Problem der Zugang zu Büchern. Und insofern verabschiedete der Kongress 1957 eine Resolution, die vorsah, dass das Geld, was über diesen Weizenkreditfonds zur Verfügung stünde, die Zinsen aus dem Kredit, verwendet werden sollte, um indische Dokumente für amerikanische Forschungszentren zu kaufen. Der Abgeordnete im Repräsentantenhaus John D. Dingell führte dann 1958 einen Vorschlag ein zur Veränderung des Public Law 480, der sich auf die Verlagsbranche bezog. Es war dann ein Amendment für die Publishing Industry. Seit 1954 hatte Indien tatsächlich die Schulden aus der Weizenlieferungen nach Indien bezahlt. Es waren dann indische Rupien, die auf diesem Sonderkonto in der Notenbank Indiens lagen, und die Summe betrug dann in den 70er Jahren über 3 Milliarden US-Dollar in Rupien. Hier sehen Sie noch einmal die entsprechenden Dokumente, die in den USA zu dieser Zeit verhandelt wurden. Wir haben also eine Situation, in der es sehr, sehr viele Bücher gibt, die in die USA geschickt werden. Und da haben wir dann eben auch die Verbindung zu den niesenden und unter Atemnot leidenden Bibliothekaren in Iowa. In Indien gab es natürlich eigene Fälle von Allergie aufgrund dieser spezifischen Pflanze. Das zweite Element in diesem Zusammenhang ist ebenfalls ein sehr wichtiges, nämlich amerikanische Bücher für die Dritte Welt. Es waren also riesige Sammlungen, die in den USA standen, als Folge von PL 480, dem Gesetz, das erlassen wurde. Und das war ein ganz wichtiger Faktor in der Konkurrenz zwischen den USA und der UdSSR um Ideen und Kultur im Kalten Krieg. Es gab ja Entnazifizierungsprogramme auch in Deutschland, die hier einbezogen waren in diese Auseinandersetzung. Hier engagierten sich die USA über ihre eigenen Agenturen für die Übersetzung und die Verteilung amerikanischer Bücher, die wichtige Aspekte des amerikanischen Lebens und der amerikanischen Kultur deutlich machen. Und das sollte ein wichtiger Beitrag sein, um etwas zu tun angesichts dieser der kommunistischen Theorie und Praxis ausgesetzten Deutschen. In den 1950er und frühen 1960er Jahren, also zu Hochzeiten dieses amerikanischen Kalten Krieges über die Bücher, erschienen ungefähr 80 Millionen Bücher, also eine Auflage von 80 Millionen, von 9000 Titeln in 51 Sprachen, die fast ausschließlich in der Dritten Welt verteilt und vertrieben wurden. In Indien allein wurden ungefähr 8,5 Millionen Bücher gedruckt, und Tausende von Titeln wurden zwischen 1951 und 1972 verteilt. Diese Idee der Nutzung von Büchern im ideologischen Kampf in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg findet sich auch später noch einmal wieder. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild von Freedom House. Die Freedom House Bookshelf, die 1958 von einer New Yorker Watchdog Group Freedom House gegründet wurde, erlaubte amerikanischen Spendern, Bücherspendern, eine Bibliothek von ungefähr einem Dutzend Paperback-Klassikern der Demokratie auszuwählen, die dann direkt an eine interessierte Person in einem Entwicklungsland geschickt wurden. Auch der US Information Service subventionierte die Produktion von Hunderten von Titeln, die dann auf den Buchmarkt kamen. Wenn ich zum Beispiel ein Buch bestellen wollte, dann gelang das immer sehr, sehr schnell über genau diese Schiene. Es war eine riesige Sammlung, vor allen Dingen auch mit Büchern, die relevant waren für Südasien-Studien und ähnliche Themen. Es gab weiterhin das Joint Indo-American Standard Works Program, was dann dazu beitrug, dass in Indien von indischen Verlegern Bücher nachgedruckt wurden. Auch hier gab es wiederum Subventionen aus diesen PL480-Fonds. Und die Bücher wurden dort verkauft zu einem Fünftel des Verkaufspreises, den man in den USA mit den gleichen Büchern erzielte. Das war also eine enorm günstige Quelle. Das war also ein ganz wichtiger Faktor in der Propaganda des Kalten Krieges. In Südostasien wurden 69 2 Millionen Bücher versandt. Was man dabei denken und überlegen muss, ist, was bedeutet das, wenn so viele Bücher nach Indien oder Südostasien kommen? Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass die indische Verlagsbranche selbst überhaupt keine Chance mehr hat. Denn es gibt hier diese enorm subventionierten Versionen amerikanischer Bücher, auch Lehrbücher, die natürlich wesentlich besser sich verkaufen als eigene indische Publikationen. Im Grunde hatten die amerikanischen Bücher ein potenzielles Monopol auf dem Kontinent oder in jedem Falle verhinderten sie die Chancen für die Verleger aus der Region selbst. Gleichzeitig haben wir hier natürlich auch ein intellektuelles Problem, wenn man so will, denn hier werden ja Bücher und Literatur ins Land gebracht, die mit einem ganz bestimmten Zweck verbunden sind. Vor 4 Jahren gab es einen Fall in Delhi und es waren dort die führenden Verleger, die sich zusammenfanden in einem kleinen Copyshop in Delhi, der vor allen Dingen für die Delhi School of Economics tätig war. Und sie gingen dorthin, weil dort eine wunderbare Kompetenz zu finden war. Wenn man ein Buch kopieren wollte, was dann wirklich wunderbar aussieht, ging man dorthin. Die Reproduktion von Büchern ist natürlich ein Urheberrechtsverstoß, also die Reproduktion auf diesem Wege. Und dagegen gab es Proteste, es gab dann auch Demonstrationen auf der Straße. Studierende demonstrierten wiederum, weil sie Zugang zu Wissen haben wollten. Und das ist dann letztendlich bis vors oberste Gericht gebracht worden, wo dann darüber verhandelt wurde, wie der Zugang zu Wissen gestaltet werden soll. Und letztendlich haben dann die Verleger klein beigegeben und haben beschlossen, hier keinen Widerspruch einzulegen gegen das letztendliche Urteil des Gerichts, das nämlich sagte, es muss Zugang geben und es muss die Möglichkeit geben, Bücher zu kopieren. Wie sind diese verschiedenen Geschichten nun miteinander verbunden? In den letzten 15 Jahren hat man sich in der Politik intensiv mit der Frage des Urheberrechts und des Datenschutzes befasst, um eben gegen Monopole bei der Kontrolle des Wissens etwas zu tun. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Frage aber aufwerfen, reicht das? Ist denn Zugang genug? Ist Zugang ausreichend? Natürlich braucht man Zugang zu Informationen in Datenbanken. Aber wir müssen auch fragen, wie sich das situiert in einer darüber hinausgehenden Frage, die zu tun hat mit epistemischen Hierarchien, die es gibt. Wie sieht es aus mit der Hierarchie der Zitate, mit der Exklusion der Autorität des Wissens? Es gibt ja hier spannende Statistiken mit Informationen über Afrika, Arbeiten afrikanischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die schwer zugänglich sind und deren Erkenntnisse aber enorm wichtig sind. Also wie gehen wir mit der Politik in dieser Hinsicht um? Auf der einen Seite wollen wir Zugang, Zugriff und eine Öffnung. Auf der anderen Seite droht hier die Implosion der Datenbanken selbst und des Wissens und der Wissenskontrolle. Wenn man keine Antworten hat, dann zitiert man immer eine Art Zen-Zitat. Und da gehe ich zurück zu diesem Schmetterling und den seismischen Schwingungen. Möglicherweise gibt es eine Hungersnot in Indien, wenn ein Bibliothekar in Iowa niest. Aber wenn ein indischer Wissenschaftler Zugang zu Wissen will, gibt es dann eine Flut in Iowa?